Thema heute ist, du wirst nicht versagen. Du wirst nicht fallen. Gott wird dich nicht fallen lassen. Ich habe ein gutes Wort, gute Gedanken und ich möchte diese Gedanken weitergeben, weil Gott ein guter Gott ist. Gott ist ein barmherziger Gott und ich darf Gott sehen, ich darf Gott erleben, ich darf Gott erfahren. Das ist so die Botschaft als Ganzes. Gott lässt dich nicht fallen. Das hat Gott mir am Anfang des Jahres gegeben als Losung, so für mich persönlich. Er hält uns mit seiner Hand und niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Ganz kurz noch, morgen werde ich über das Reich Gottes sprechen. Das Reich Gottes ist das Größte, das Herrlichste und das Schönste überhaupt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. So, kannst die anderen Themen im Internet nachlesen oder auf dem Zettel hier. Gott will Gutes an dir tun, mehr als du verdienst, mehr als du wert bist, als du würdig bist. Gott will sich offenbaren, manifestieren an uns. So, du wirst nicht versagen, das ist mein Thema. Wer Gott vertraut, der wird nicht zuschanden werden. Da fallen Tausende und Abertausende Spötter und Gottesleugner, die werden zuschanden werden. Aber dich soll es nicht treffen, du wirst dich nicht blamieren, du musst dich nicht schämen. Denn der Herr sagt, ich nehme die Schande weg von dir. Ich nehme die Schande weg. Solange Adam und Eva, und ich werde diese ersten beiden Menschen als erstes so betrachten heute Abend, sie haben sich nicht geschämt voreinander. Sie waren nackt. Verstehst du? FKK. Sie haben sich voreinander nicht geschämt. Aber erst als die Sünde kam, als die Rebellion gegen Gott war, haben sie plötzlich Schande im Leib gehabt. Sie haben sich voreinander geschämt. Warum? Wieso? Nackt waren sie schon immer. Oder haben sie vielleicht Kleider gehabt? Und das haben sie gar nicht gemerkt. So. Gott sagt, dass wir uns nicht schämen müssen vor ihm, denn er kennt uns durch und durch, wie wir sind, wie wir veranlagt sind, was für Temperament wir haben, was auch immer ist. Eine Bibelstelle zuerst als Einstieg, Jesaja 61, Vers 7. Statt doppelter Scham und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euch jubeln und jauchzen, denn ich will das Doppelte des Landes euch wieder geben und euch erben lassen und eine ewige Freude zuteil werden lassen, die doppelte Freude und so weiter. Die Schande und Schmach will der Herr von seinen Kindern wegnehmen. Wir müssen uns an gar nichts schämen. An gar nichts. Weißt du, du musst dich nicht schämen, dass du existierst. Gott hat dich gewollt, so wie du bist. So komisch oder was weiß ich, wie auch immer. Wir sind alle komisch. Jeder hat irgendwo einen Puckel, irgendein Pickel oder was auch immer ist. Du musst dich an deine Art und Weise, wie du bist, dich nicht schämen. Adam und Eva lebten vor dem Sündenfall ohne Angst voreinander. Sie haben sich nicht geschämt. Und ich möchte, dass wir das verinnerlichen. Das, was Adam und Eva vor dem Sündenfall war, da sind wir nach der Erlösung, nach der Errettung durch Jesus Christus. Wir leben auch ohne Schande und ohne Scham. Wir müssen uns nicht schämen. Das war ich früher, ein Süfke, ein Drogensüchtiger, ein Dealer, ein Zuhälter. Was weiß ich, was du alles gewesen bist vor deiner Bekehrung. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. So wie Adam und Eva vor dem Sündenfall, sie lebten ohne Verdammnis, ohne dass sie irgendwie sich anklagen lassen mussten oder so. Du hast nicht sauber gearbeitet, du hast nicht das und das gemacht, verstehst du? Keine Vorwürfe, sie schämten sich nicht, sie haben alles perfekt gemacht, das war alles okay. Und das sind wir auch als Christen, nach unserer Bekehrung, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nach der Wiederherstellung, sind wir ohne Verdammnis. Denn in der Bibel heißt es, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Und es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und so war auch Adam und Eva. Sie waren Menschen, ganz normal, ganz natürlich. Sie waren noch vielleicht noch wilde. Ich finde es ganz toll, verstehst du? Die sind da von Baum zu Baum gesprungen, wie auch immer. Die haben sich voreinander nicht geniert. Das ist ganz leicht wichtig. Wenn du ein wahres Kind Gottes bist und in der Gemeinde Jesu bist und die Gemeinde richtig verstanden hast, dann musst du dich auch nicht vor deinem Bruder, deiner Schwester genieren. Du musst natürlich nicht nackt rumlaufen. Aber deine Schwachheiten und so weiter, deine Blöße oder deine Eigenarten, du bist das, was du bist, das, was Gott gewollt hat. Und da heißt es, und sie merkte nicht, dass sie nackt waren vor dem Sündenfall. 1. Mose 2,25, ganz nachlesen. Sie merkten es nicht, aber vorher waren sie das alles wahrscheinlich. So, sie haben keine Hemmungen voreinander gehabt, die beiden. Und das ist Erlösung. Und mir geht es um die Erlösung, verstehst du? Du wirst bei Gott nicht versagen. Gott wird dich nicht fallen lassen. Wenn du erlöst bist, bist du ganz normal, ganz menschlich, ganz, ja, intakt. Sie hatten keine Komplexe voreinander. Also, ich kann das nicht, Eva. Verstehst du und so weiter? Was denkst du? Nein, sie hatten keine Komplexe, schämten sich nicht voreinander. Sie waren vollkommen offen und ehrlich miteinander und zueinander. Und das ist ein großes Problem in christlichen Kreisen. Die meisten Christen sind nicht ehrlich. Sie heucheln, sie spielen was vortragende Maske. Verstehst du, sie möchten was anders sein, als was sie sind. Aber diese beiden, die waren ganz normal vor dem Sündenfall. Und nach dem nach der Erlösung, nach der Sündenvergebung sollten wir Christen das Mindeste werden, so wie Adam und Eva waren. Im Paradies. Und die Gemeinde ist, sollte ein Stück Paradies sein, wo man sich erholt, wo man sich entspannt und wo man von Baum zu Baum kraxelt und auf die Jagd geht oder was auch immer ist. Sie waren ganz normal. In der Gemeinde Jesu darf der Mensch ganz normal werden. Verstehst du? Das ist dein Dahuam, dein Zuhause. So, sie waren das, was wir durch Jesus Christus werden. Unverdorben, anständig und vollkommen normal. Auch wenn sie noch nicht vollkommen waren. Und die waren noch nicht vollkommen. Da haben vieles nicht gekonnt, was wir heute mittlerweile kennen und beherrschen. Aber sie waren ganz normal Menschen. Sie haben sich so auseinander angenommen in ihrer Eigenart. Adam war anders, Eva war anders. Und sie haben sich angenommen. Lass uns darüber nachdenken. Wir sollen uns genauso annehmen, wie wir sind. Wie Gott uns geschaffen hat. Mit unseren Eigenarten. Also viele haben Angst, auch wenn ich in der Gemeinde komme, da kriegt man einen Haufen Regeln, Vorschriften, du musst so werden und so werden, deine Haare musst du so frisieren, dein Bart musst du so frisieren und was weiß ich alles, du musst dich so benehmen. Nein, wir dürfen normal und originell sein, nur nebenbei. Und die anderen, weißt du, die haben die anderen stehen gelassen. Wir müssen nicht verändert werden, denn Gott hat uns so geschaffen, ganz praktisch, jeder hat eine besondere Gabe oder Fähigkeit, besondere Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten, was er nicht kann, nicht vollbringt. So, du musst die anderen machen lassen dann. Dafür ist die Gemeinde da. Und du musst nicht Menschen bekehren. Und ich finde es ganz furchtbar und schrecklich, da versuchen Christen einander zu bekehren. Wenn einer in eine neue, frische in eine Gemeinde kommt, so ein Neuling, da wird er von allen eingeredet, du musst das machen, du musst so werden, du musst so werden. Lass doch die Leute so sein, wie sie sind, wie Gott sie gerufen hat. Verstehst du? Nicht, ja, das musst du dich beschneiden lassen und was noch immer ist, verstehst du? Das ist alles nicht mehr normal, diese ganze Verstümmelung. Und in der Bibel heißt es, wir Gläubige, wir Christen, wir sind diejenigen, die nicht mehr von der Beschneidung predigen. Das macht schon der liebe Gott. Der liebe Gott beschneidet schon und stutzt einen, wenn es sein muss, wenn es irgendwo nötig ist. Das macht er schon selbst. Ich finde es eine Tragödie. Die Christen werden so abgestoßen, dass manche sagen, weißt du, ich bin ein guter Christ, aber ich möchte mit den Frommen in der Gemeinde nichts zu tun haben. Und die haben manchmal recht. Denn die sind manchmal so aufsässig, die rufen da an, weißt du das, hast du das gehört, du musst das und du musst das und du musst das. Weißt du, lass Gott arbeiten. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Weißt du, die anderen haben, Gott hat die Eva geformt. Gott hat den Adam gemacht, so wie er gemacht wurde. Und sie waren so in ihrer Eigenart. Wir sollen die Menschen in ihrer Eigenart sein lassen. Der Herr verändert Menschen. Der macht Persönlichkeiten. Der verändert den Charakter. Du musst nicht jemanden da dressieren und umerziehen. Weißt du, in der Hand Gottes, die beiden waren in der Hand Gottes, solange sie nicht gesündigt hatten, sie haben sich nicht voneinander distanziert, sich nicht aneinander geschämt und so weiter und nicht einander mit Verboten belegt. Eva, das darfst du nicht. Adam, das kannst du nicht. Nein. Weißt du, wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst, frei von jeglicher Verdammnis. Halleluja. Das ist mein Evangelium, was ich hier verkündige. Vor dem Sündenfall lebten sie anders. Weißt du, da haben sie auch nicht geschwitzt. Denn nachher heißt es, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Weißt du, das war alles so lässig, was sie getan haben. Das war keine Anstrengung, kein Stress. Ja, so sollten Christen leben, wie vor dem Sündenfall. Diese Wiederherstellung, was die meisten Leute mit Wiederherstellung verstehen, die denken, die kriegen ihr Geld wieder zurück. Nee, das steht nicht in den Büchern und das steht nicht in der Bibel. Aber sie werden so wiederhergestellt, dass sie so sind, wie Adam und Eva am Anfang gewesen sind. Das ist alles. Die waren glücklich, ohne Schmerzen, ohne Stress. ohne Ärger, ohne dass Dornen und Disteln ihren Weg gekrönt haben. Merkt ihr etwas, was Sündenvergebung ist? Es ist wieder, dass wir in den Urzustand zurückkommen. Und jeder Erlöste, der Jesus Christus vernünftig angenommen hat, kommt in seinen Urzustand zurück. Er wird wieder natürlich, wird wieder menschlich und nicht wie viele Christen komisch und weltfremd. Das ist eine Tragödie. Verstehst du? Dem musst du von Leibe fernhalten. Mit dem darfst du nichts zu tun haben. Weißt du, als ich in die Gemeinde kam, hat man mir erzählt, also diese Leute musst du meiden, die sind ganz komisch. Die gehen da in irgendeine Sekte. Mit denen darfst du nichts zu tun haben, der Bruder ist so kritisch immer. Verstehst du? Ich war so glücklich, erlöst, ich habe die Welt geliebt, die Menschen geliebt, ich hätte jeden umarmen können, aber dann heißt es plötzlich, mit dem darfst du dich nicht einlassen. Und dann heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und ich wusste gar nicht, aber der war in der Gemeinde, der war getauft, der war Mitglied in der Gemeinde, kam sogar zum Abendmahl und alles. Alles war perfekt, aber mit dem darfst du nichts zu tun haben. Wo sind wir denn? Verstehst du, da brauchst du keine Gemeinde, wenn du mit dem nichts zu tun haben brauchst und mit jenem nichts zu tun darfst, zu tun haben darfst. Vor dem Sündenfall waren die Menschen normal, natürlich. Schon allein dieser Fakt, dass sie nicht gemerkt haben, dass ihnen was fehlt, dass sie nackt sind. Das haben sie nicht gemerkt, dass ihnen was fehlt. Verstehst du? Vor dem Sündenfall lebten sie ohne Masken. Und die Menschen nach dem Sündenfall in der Religion bis heute, die tragen furchtbare Masken. Jeder ist schlimmer wie der andere, verstehst? Er wird natürlich heilig sein und einen Heiligenschein, aber er trägt Masken, fromme Masken. Aber hier, diese zwei machten sich einander nicht vor. Nichts vor. Sie konnten einfach sie selbst sein. Und sie haben sich voreinander nicht geschämt. Und Geschwister, genau das ist, was ich von der Gemeinde erwarte, dass man sich voreinander sich nicht schämt, keine Angst voreinander hat, dass man nicht, pass auf, vor dem Bruder, vor der Schwester, die sind vergiftet, die haben eine Trichinen oder die haben AIDS oder die haben Aussatz. Und der Herr Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, reinigt die Aussätzige, weißt du, was das heißt? Nehmt die in eure Gemeinde auf. Hab mit ihnen Gemeinschaft. Tu was nicht krepieren, wenn du mit einem Aussätzigen oder AIDS-Kranken dich abgibst. Du wirst nicht sterben. Ich weiß noch, als heute, wie heute, vor vielen Jahren, als der erste AIDS-Fall bei mir in Stuttgart passierte, also das sind schon viele Jahre her, ich betete für jemanden und dann sagte er, Pastor, ich habe AIDS. Habe gedacht, du, ich darf mich ja gar nicht mehr andere Leute berühren, ich steck die Leute an oder was weiß ich. Bis ich gemerkt habe, wie das alles so vor sich geht. Weißt du, wir haben Angst vor den Leuten. Wenn dein Immunsystem stark ist, musst du dich gar nicht fürchten vor diesen Dingen. Und das Problem ist, bei vielen Christen sind innerlich schwach, sind geistliche Waschlappen. Als ich in Kalkutta war, mein Übersetzer war der Leiter von einer riesigen Leprastation mit über 100.000 Leuten, mit allem drum und dran. Und dann habe ich gefragt, Bruder, ich möchte gerne wissen, könnte ich aussätzig werden hier, wenn ich jetzt bei den Aussätzigen predige? Dann sagte er, du musst keine Angst haben. Du kriegst keinen Lepra. Also du kannst nicht angesteckt werden. Und dergleichen. Das hat mit Hygiene zu tun, das hat mit vielen anderen Dingen zu tun, mit der Ernährung, mit Vitaminen und. Das Immunsystem. Wenn wir ein starkes Immunsystem haben, müssen wir nicht vor der Sünde draußen in der Welt Angst haben. Denn der in uns ist, ist stärker als der in der Welt. Das heißt, ich muss nicht Angst haben, jetzt tut dieser mit seiner Irrlehre kann angesteckt mich anstecken oder mit seinem unordentlichen Wandel. Im Gegenteil, ich soll Salz sein und ich soll Licht sein. Nur nebenbei. So, die beiden Menschen hier, Adam und Eva, ich möchte mal dies, weißt du, da steckt so viel Stoff drin zum Predigen in der Schöpfungsgeschichte, in der ersten Menschheit, in dieser Menschwerdung und so weiter. Aber erst nachdem sie sündigten, dann fingen sie sich voreinander verstecken. Verstehst du? Einander zu verschweigen, einander Dinge zu verheimlichen. 1. Mose 3, Vers 6 bis 8 kannst du nachlesen. Sie versteckten sich sogar vor Gott. Dass Gott rufen musste, Adam, wo bist du? Was treibst du jetzt? Viele Christen leben noch in Sünde, obwohl sie Vergebung der Sünden haben. Bitte hör mir gut zu. Obwohl sie von dem Fluch erlöst sind, sie wissen das. Obwohl sie von Gott angenommen worden sind. Obwohl sie eine neue Schöpfung sind. Aber sie leben noch in Sünde. Soll ich dir sagen, wie? Sie haben Angst voreinander. Angst ist nicht in der Liebe, steht in der Heiligen Schrift. Angst und verhalten sich unnatürlich. Verstehst du? Ich gebe dem keine Hand, könnte angesteckt werden. Oder von dem nehme ich nichts an. Oder vieles andere mehr. Weißt du, die Angst voreinander ist vom Teufel. In der Gemeinde auf jeden Fall. Sie trauen sich nicht, sich selbst zu sein. Das ist in Sünde zu leben. Ich schäme mich, verstehst du? Ich bin noch nicht vollkommen, bin noch nicht vollendet. Ich habe noch nicht das, bin noch gar nicht so weit. Nein, wenn du Jesus angenommen hast, bist du vollkommen. Du bist noch nicht vollendet. Das stimmt. Aber wir sind vollkommen. Wenn ein Kind geboren wird, ist es vollkommen da. So, sie trauen sich nicht. Nichts. Aber ich möchte dir eines sagen, wenn du Kind Gottes bist und Jesus Christus angenommen hast, du hast eine Existenzberechtigung, ob die anderen an dich glauben oder nicht. Halleluja. Gott hat dich angenommen. Und wenn Christus dich angenommen hat, wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Wer kann sie beschuldigen? Also viele trauen sich selber nichts mehr zu, weil sie sich unwürdig vorkommen, aus Grund von dessen, weil viele Leute ihnen Minderwertigkeitskomplexe eingeredet haben. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Oder du musst dich noch ein bisschen anstrengen und ein bisschen weitermachen. So, gleich, wenn irgendwie ein bisschen komisch ist, ich spreche einfach aus dem Herzen vieler Menschen, was ich immer wieder in der Seele sogar erlebe und so weiter. Sobald die Leute da mit anderen frommen Gläubigen zusammenkommen, werden sie gleich von denen gerichtet, verdammt und verteufelt. Du bist noch nicht vollwertig. Da muss noch so viel bei dir passieren. Oder wehe dir, wenn du einen Fehler machst. Etwas sagst, was vielleicht unbiblisch ist oder unchristlich ist oder ungeistlich ist oder ganz menschlich und ganz normal, da wirst du gleich als Ungläubiger abgestempelt und sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen oder so an den Rand gedrängt spätestens. Darum sind viele Christen verunsichert und eingeschüchtert. Sie trauen nicht einmal richtig zu atmen. In der Gemeinde Jesu, da sollte Freiheit sein. Denn die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Verstehst du, da ist Freiheit. Da kannst du Gott loben und preisen, kannst dich benehmen, kannst weinen und kannst lachen. Beides gehört dazu. Weißt du, da darfst du sein. Aber da trauen sich viele Leute nicht. Stell dir mal vor, du fängst im Gottesdienst plötzlich an zu lachen. Oder zu weinen. Oder gehst auf die Knie. Bei dir stimmt was nicht. Da, weißt du, ich habe hier in Berlin mal erlebt, oder meine Frau, die ist in einer Konferenz gewesen, so von verschiedenen Gemeinden veranstaltet, da ist sie sitzen geblieben. Da kommt jemand zu ihr: Schwester, geht's dir schlecht, bist du krank, fehlt dir was? Nein, sagte ich, bin nur müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Verstehst? Aber da kommen dir gleich die Leute, wie dir stimmt was nicht, du bist krank, du bist vom Teufel womöglich besessen oder belastet oder bedrückt. Lass doch die ganzen Quatschköpfe in der Gemeinde, ich spreche jetzt für Christen, in der Gemeinde, die sind es, die Leute fix und fertig machen. Dass viele sagen, ich bin ein Christ, aber ich möchte nicht in der Gemeinde sein. Ohne Gemeinde, verstehst du? Das sind echte Gründe. Lieber höre ich meine Predigten im Internet. In aller Liebe. Sie hören auf, Originale zu sein, weil sie ständig so in eine Form gepresst werden, in eine Schablone oder in eine Schublade gesteckt. Das ist die Katastrophe der Christen heute. Oder sie machen was anderes, sie fangen an, einander zu kopieren. Den Pastor oder irgendeine Schwester, einen Bruder aus der Gemeinde, fangen sie an zu kopieren, dass sie so sind wie er oder sie. Sie wollen ja nur nicht eines negativ auffallen und dass man ihnen die Liebe entzieht. Die Liebe der Gemeinde. Aber Gott liebt uns so oder so. Und Gott möchte uns so haben, wie wir sind. Halleluja. Verstehst du? Mit unseren Schwächen, mit unseren Eigenarten, mit unserem Charakter, mit unserem Temperament. Und Gott will jeden gebrauchen. Den Sanguiniker mit seiner Gosche, den Choleriker mit seinem Dickkopf, den Phlegmatiker als Heulsuse und so weiter, oder den Melancholiker, der alles nur schwarz sieht, immer nur Probleme sieht. Weißt, Gott will jeden Einzelnen mit seinem Temperament gebrauchen. Wenn ich die Apostel angucke, Gott hat jeden extra gebraucht. Was wäre die Gemeinde Jesu ohne Paulus geworden, der durch dick und dünn geht? Und was wäre die Gemeinde Jesu ohne Petrus geworden? Ja, Herr, ich bin dabei! Ganz schnell. Aber dann wieder Menschenfurcht. Verstehst du? Oder was wäre die Gemeinde ohne dem Thomas? Ich glaube nur das, was ich sehe. Verstehst du? Was? Was wir, Gott hat jeden dieser Temperamente zusammengebunden und zum Leib Jesu gemacht. Und das ist die Gemeinde. Mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Temperamenten, verschiedenen Arten. Der eine ist ein Zelot, ein Patriot, der andere ist ein Pharisäer, und der andere ist, Galiläer, verstehst du, ein Aufständler. Jeder ist anders. Meine Botschaft heute ist, du wirst nicht versagen bei Gott. Gott hat dich lieb mit deiner Eigenart. Du versagst, wenn du anfängst, andere zu kopieren, andere nachzuäffen. Und dann stammt der Mensch wirklich vom Affen ab. Verstehst du, wenn du anfängst, den anderen nachzumachen, so zu beten wie die anderen. Weißt du, du sollst in deiner Art beten. Wenn du fühlst, ich sollte meine Hände erheben, dann erhebe die Hände und dann fang an zu drehen und zu wackeln, bis du noch abhebst. Aber wenn du sagst, das ist nicht meine Art, ich bin ein Stiller. Ich bete mit meinem Herzen. Ich bete in meinem Geist. Was ist richtig und was ist falsch? Es gibt nichts richtig und was falsch. Adam und Eva, sie schämten sich nicht im Garten Eden. Du bist also nicht mehr im Garten Eden, du bist schon vertrieben wahrscheinlich, obwohl du erlöst bist, obwohl du die Gnade erlebt hast. Und viele Menschen leiden unter Menschenfurcht. Sie suchen Menschen zu gefallen und nicht Gott. Gott will dich so haben, wie du bist. Und das ist, was Gott will. Sei gottgefällig, gottselig, was es auch immer ist. Viele schämen sich am Evangelium. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht vor dem Evangelium, das ist eine Gotteskraft. Ich schäme mich nicht. Aber viele schämen sich an ihrer Freiheit. Ach, ich darf gar nicht so weit gehen. Ich darf mir das nicht leisten. Ich darf mir das nicht erlauben. Und dann kommen sie mit lauter Vorschriften zum dem amerikanischen Evangelisten Modi, kam eine Frau und sagt, ach, ihr Christen seid alle so arm, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht. Damals war eine Sünde für die Leute, das Tanzen. Dann sagt er, und ihr dürft auch nicht tanzen. Dann sagt Modi, wer sagt das? Ich darf alles. Ich darf alles. Dann sagt die Frau, also diese liebe Dame, ja, da gibt sie gefallen mir. Ich darf alles, aber ich muss nicht alles machen. Also ich darf alles. Ich muss nicht alles machen. Und zum Beispiel dieser große englische Prediger Spurgeon hat sogar für Reklame gemacht für Zigaretten. Und Zigarillos. Er hat Reklame gemacht, dass die Leute kamen und sagen, Bruder, du predigst das Evangelium vor Tausenden und machst gleichzeitig Reklame für Zigaretten oder Zigarren. Dann sagt er, wo steht es in der Bibel, dass ich nicht rauchen sollte, dürfte und so weiter. Und dann kommt ein anderer und sagt, das und das gefällt ja Gott nicht. Und dann sagt der Spurgeon, als er mal dem Modi begegnete, und sagt, Bruder Modi, und Gott gefällt auch nicht, wenn du zu viel isst. Du bist zu dick. Verstehst du? Jeder soll irgendwann machen. Und alle dienen Gott. Und wir sollen nicht einander richten. Wenn einer von Gott so angenommen wurde, wie er angenommen ist, dann lass ihn so bleiben. Gott muss ihn verändern. Später hat der Spurgeon das abgelegt, seine Reklame, und hat gesagt, nee, eigentlich ist es nicht, ziemt sich nicht im Christen, aber es ist für mich keine Sünde. Weißt du, wir müssen unterscheiden, was ist Sünde und was ziemt sich nicht. So, sie schämten, die Christen, die wahren Gläubigen, schämen sich nicht am Evangelium. Weißt du, sie schämen sich nicht an ihrer Erlösung. Sie sind nicht mehr Sklaven. Du sollst, du musst, du darfst. Von dem Gesetz, sondern sie leben jetzt unter der Gnade. Ein wesentlicher Unterschied von der Gnade. Denn das Gesetz verflucht die Menschen und bringt uns unter einen Fluch. Jedes Gesetz. Auch die 10 Gebote. Verstehst du? Aber der Mensch, der unter Gott steht, der Gott liebt, der lebt unter der Gnade. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann kannst du tun, was du willst. Du bist immer richtig. Das ist diese 2 Gebote, hat Jesus den Menschen gegeben. So, du sollst erlöst werden und dich nicht schämen an der Freiheit der Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes sind frei. Sind frei von der Verklemmung. Sind frei von Menschenmeinung. Weißt du, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, dann darfst du dich nicht auf Menschen orientieren, was die sagen. Du musst dich orientieren nach dem, was Gott sagt. Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, weißt du, da müssten wir alle uns unter der Scham und des gefallenen Menschen leiden und sterben. Weiter sind wir, werden wir verflucht, verdammt für alle Ewigkeit. Aber Christus starb für uns, hat uns mit Gott versöhnt. Ich bin frei und ich muss mich am Evangelium nicht schämen. Mein Thema heute ist, du wirst nicht versagen. Vertraue Gott, schau auf Jesus. Und durch sein stellvertretendes Opfer haben alle Menschen die Möglichkeit, gerettet zu werden. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass er das ewige Leben habe. Und wir haben die Möglichkeit, und das, was ich euch vorhin gesagt habe, die Möglichkeit, wieder frei zu werden. Adam und Eva waren nackt. Toll. Verstehst du? Toll. Die haben gar nicht gemerkt, dass was nicht stimmt. Nur die Angezogenen, die nicht FKK sind, die merken, da stimmt was nicht. Verstehst du? Und kommen sich komisch vor. Ja. Die beiden lebten in der Freiheit, ohne Scham. Und Scham ist eine Last. Ich schäme mich meiner Familie, ich schäme mich meiner Gemeinde, ich schäme mich meines Pastors, ich schäme meine Arbeit, ich schäme meines Berufs. Weißt du, Gott will dich die ganze Schande, die hier, wie ich gelesen habe, Jesaja 61, von uns nehmen, dass du dich nicht an deiner Familie schämst. Was kannst du dafür, dass du in diese Sippe hineingeboren bist? Was kannst du dafür? Dass die alle Süfke sind, arbeitslos sind, oder was weiß ich, tauge nichts. Was kannst du dafür? Der Herr will uns die Scham wegnehmen, dass wir uns nicht schämen. Für viele Christen, Paulus schreibt an die Korinther, und die Korinther waren so eingebildet, wir sind was Besseres, wir wollen da mit diesem Gesindel da vom Hafen nichts zu tun haben. Und dann sagt Paulus, das, was nichts ist in der Welt, hat sich Gott erwählt, aber dass er zu Schanden mache, was in der Welt ist. So, keiner soll sich schämen, keiner soll sich was einbilden, er wäre besser. Er hätte blaues Blut in seinen Adern. So, er nimmt die Schande weg. Weißt, viele Christen sind verunsichert. Wir sollen frei leben, egal. Und die ersten Christen, die sollten frei leben, unscharniert, der arme Bruder neben dem reichen Bruder sitzen. Und keine Komplexe haben. Und deshalb, wir haben ja heutzutage religiöse Kleider, Talare und was weiß ich, dieses ganze Klimbim-Zeug. Alles lieb und gut und Gott möge die Leute segnen. Aber der Ursprung der ganzen Geschichte ist, der arme Bruder war oft geistlicher, der vorne predigte damals in der Urgemeinde. Aber seine Hosen waren zerrissen und hat kein gescheites Hemd gehabt oder sonst was. Und damit alle gleich aussehen, gab es kirchliche Kleider, Talare. Verstehst du, da hat man sich rübergestulpt und da stand der Bruder genauso vorne wie auch der Reiche. Da musste nicht der Brosche und weiß, zwei Reihen haben, alle waren gleich. Und wir sind bei Gott alle gleich. Und da muss keiner besser und keiner schlechter sein. Gott ist in der Lage, dich von jeder Scham und Schande zu befreien. Und das ist Sünde, das ist die Ursünde. So wie die Ursünde beim Teufel stolz war, hat er die Sünde in den Menschen versucht zu einzuimpfen, schämt euch vor dem Teufel, schämt euch, ihr seid nichts. Man weiß, ihr könnt nichts, aus euch wird nichts. Vor Gott darfst du nackt sein. Versteh mich richtig. Nicht, dass du jetzt dich aussiehst. Es gibt auch solche Blöde, die das wörtlich nehmen. Du musst es geistlich verstehen hier. Vor Gott darfst du so sein, wie er dich geschaffen hat. Und Gott kennt dich. Und Gott kennt dich. Und Gott, und darfst dich ganz natürlich vor ihm benehmen. Und wenn du das einmal kapiert hast, wirst du auch deinen Bruder, deine Schwester ganz anders registrieren. Das Erste, was ich in meinem Rhetorikunterricht gelernt habe, ich komme hin und denke, jetzt der Professor sowieso spricht da und erzählt, wie rede ich frei, wie rede ich mit Vollmacht, Autorität und dergleichen, dann sagt er, Leute, bevor ihr zu einem Chef geht oder wo auch immer, wenn ihr vor Vorgesetzte höher gestellte Persönlichkeiten geht, stellt sie in Unterhosen euch vor. Da sind sie alle Menschen gleich, in Unterhosen. Verstehst? Nackt. Und wenn du das siehst, der ist hilflos, die ist hilflos, jener ist hilflos und alle brauchen die Gnade Gottes. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Der Mensch muss sich, darf sich nackt fit sehen vor Gott. Ja, er hat mich gewollt, so wie ich bin, mit meiner Art, mit meinem Temperament, mit meinen Falten und Runzeln. Vor Gott darfst du ohne Verdammnis sein und ohne Schuldkomplexe. Denn das ist das große Problem im Volk Gottes und in den Menschen überhaupt. Die Psychologen werden damit nicht fertig. Schuldkomplexe. Vor Gott darfst du ohne Angst leben. Du musst keine Angst haben, dass du versagst oder dass du dich blamierst. Ja, aber Herr, ich bin es nicht gewohnt. Ja, der Herr wird dir helfen, wenn du losmarschierst. Weißt du, Gott wird dir zur Seite stehen. Seine Engel werden dir vorausgehen, was auch immer sein mag. Verstehst? Du musst keine Angst haben. Und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich herumlagern. Vor Gott darfst du ohne Angst leben vor Misserfolgen, Niederlagen oder Schwächen. Diese Dinge sind da. Dass du Angst hast, ich schaff's wahrscheinlich nicht, bin nicht so schnell wie der und bin nicht so stark wie jener. Aber du darfst dich verlassen, der Herr wird mir helfen. Das Einzige, was Gott von dir und mir wissen möchte, ist, hast du mich lieb? Denk an die Geschichte von Petrus. Er hat seinen Herrn verleugnet, sich dreimal gegen Jesus entschieden, ich kenne den Menschen nicht, und hat sogar sich selbst noch verflucht. Und dann fragt der Herr, hast du mich lieb? Versager müssen nur eines wissen, ich habe Jesus lieb, mich interessiert alles andere nicht. Hast du mich lieb? Ich habe mal einen Fall erlebt, da kniet jemand und betet, oh Jesus, du weißt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Daneben kniet sich auch die andere Person gleich hin und sagt, ja, Herr Jesus, du weißt, ich liebe dich auch. Verstehst? Das ist das Einzige, weißt du, nicht so kompliziert. Und wir sind so Christen, so kompliziert, religiös. Hast du mich lieb? Wer richtig an Jesus Christus glaubt, muss sich nicht mehr verstecken. Eine Maske aufsetzen und keep smiling, obwohl es ihm zum Heulen wäre. Wir müssen kein Doppelleben mehr führen, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen wahrhaftig sein. Und deshalb, wir lesen in der Bibel, wir sollen Gott anbeten im Geist und der Wahrheit. Was nützt es, du preist Halleluja und dir ist zum Heulen und zum Kotzen. Lass uns ganz ehrlich sein. Verstehst du? Du sagst, oh, weiß, das alles ekelt mich an. Dieses ganze Getue. Und Gott sagt, ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Und du fühlst es, das kommt bei Gott gar nicht an. Wir machen nur Theater hier. Ein frommes Theater. Sowas gibt's auch. Weißt du, du darfst echt sein. Du kannst sagen, gut, wir werden heute sachlich sein, menschlich, normal, schwach. Bei Gott darfst du ohne Masken erscheinen. Wir sind nicht auf dem Karneval. Und Fasching. Ohne Masken. Du musst dich nicht verstellen. In der Bibel haben wir öfters, und David verstellte sein Gebärde. Verstehst du? Und das Schaum kam aus dem Mund raus und dass er wie ein Blöder vorkam. Du musst dein Gebärde nicht verstellen. Das ist ja natürlich. Du musst dir und anderen nichts vormachen. Kein Schauspieler sein. Oh, Geschwister, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Nein. Wir haben oft den Sieg nicht. Lass uns ehrlich sein. Ich will dir nicht was erzählen, was nicht da ist. Was mich immer frustriert hat. Da saß ich in der Gemeinde, die gaben Zeugnis. Ich habe das überwunden. Ich habe es geschafft. Ich habe gebetet und Gott hat Gnade geschenkt. Und dann wird, lieber Gott, ich bete und kämpfe und bemühe mich. Und bei mir klappt's nicht. Weißt du, dass die Leute mit ihrer ganzen Stärke und Herkules sein da und Protzen an Kraft und so weiter und aufrümpfen, die haben mir Komplexe eingeredet, bis Gott zu mir gesagt hat, Johannes, sei natürlich, sei wie du bist, du darfst auch bei mir auch schwach sein. Und dann lese ich noch zufällig die Worte von Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft sind schwach und mächtig. Und dann sagt Paulus noch, oh Heiland, ich möchte noch schwächer sein, noch hilfloser sein. Wir müssen uns nicht schämen. Weißt du, Leute erzählen dir und wollen dich nur in die Knie zwingen, zur Beichte zwingen. Du hast einen Fluch in deinem Leben, bei dir stimmt was nicht. Weißt du, das ist alles nur dummer, blöder Quatsch. Entschuldigung, was ich sag. Weißt du, Gott will, dass du die Dinge selber aufarbeitest und wenn es soweit ist, wird er dir zeigen, was zu tun und zu lassen ist. Und da muss nicht jemand kommen und sagen, wir gehen jetzt zur Beichte, Bruder, Schwester. In der Seelsorge. Dein Leben geht den anderen, jetzt bitte halte ich fest, was ich sage, dein Leben geht den anderen Dreck an. In aller Liebe. Das sage ich als Pastor. Geht überhaupt nichts an. Es ist dein Leben, du lebst dein Leben, stirbst dein Leben, du bist für dein Leben selbst verantwortlich und es geht anderen nichts an. Die können höchstens für dich beten, wenn sie wollen. aber es geht nichts an. Und du musst dich vor anderen keine Seelenstriptease machen und dich entblößen. Weißt du, das sind innere Vorgänge, was in deinem Leben passieren. Gott liebt dich so, wie du bist, mit Haut und Haaren und Knochen und auch sogar mit Rippen. Denn die Eva wurde aus der Rippe Adams genommen. Obwohl das nicht wahr ist. Der Mann hat genauso viele Rippen wie die Eva. Zähl es nach. Zähl bei deiner Frau oder bei deinem Mann die Rippen nach. Das ist genauso viel. Ist nur bildlich gesprochen. Es ist jemand aus dem gleichen Stoff wie du und wie sie. Wir sind aus dem gleichen Material genommen. Vor Gott bist du wertvoll. Und zwar, ich freue mich, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe mal 3 Wochen lang darüber gepredigt in der Zeltmission in Kiel. 3 Wochen. Keine andere Geschichte gehabt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Weißt du, dieser Mann kommt aus dem Stall zurück, stinkt noch. Und der Vater umarmt ihn, küsst ihn. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der hat keine Vorurteile gegen ihn. Der hat mein Geld verludert. Der hat alles kaputt gemacht. Sein ganzes Erbe. Nein, der Vater hat ihn angenommen. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Bei Gott musst du dich nicht zuerst mal wertvoll fühlen. In die Dusche. Oder Quarantäne. Oder parfümiert werden. Obwohl du Schweinegestank kriegst du gar nicht so schnell raus. Weil du aus dem Schweinestall kommst. Weißt du, du musst keine Angst haben, dass der Vater dich in die Pfanne haut. Oder vom Versagen. Und das zeigt der Herr Jesus, um was es geht. Wirklich im christlichen Leben. Ich komme nachher nochmal zurück auf diesen verlorenen Sohn und den anderen Bruder da. Der steht da und mir hast du nichts gegeben. Verstehst du? Ich diene dir treu. Bitte um Befreiung, Bruder, Schwester. Dass du befreit wirst. Nicht nur von der Sünde. Du musst nicht nur von der Sünde befreit werden. Und wie manche Prediger sagen, nicht nur vom Geiz. Sondern du musst auch befreit werden von der Meinung der Leute. Was die Leute so denken und sagen. Und wie sie über dich reden. Verstehst du? Die werden über dich reden. Und werden irgendeine Meinung über dich haben. Weil diese Leute, die nicht erlöst sind, die richten permanent. Die spielen sich als Richter auf, als Herrgott. Das ist Gottes Amt zu richten. Nicht der Menschen, aber die werden dich richten. Die geistlosen Menschen werden dich richten und verdammen. Und sagen, guck mal, du bist noch nicht vollkommen. Als ich junger Christ war, habe ich lange Koteletts gehabt, habe breite Krawatten getragen wie Elvis Presley, verstehst du, und was weiß ich. Und da kommt ein Bruder, so kommst du nicht in den Himmel. Quasi noch wie heute. Stand es schon vor mir, deine Koteletts und deine breite Krawatte und dergleichen, du kommst nicht in den Himmel. Hat mich sogar den Himmel verschließen wollen. Und was weiß ich. Ich habe gedacht, ja, er hatte die Autorität zu sagen, dass ich so nicht in den Himmel komme. Der liebe Gott hat mir die Koteletts wachsen lassen, leider. Verstehst du? Er hätte mich auch abrasieren können. Aber nein, hat mir das alles gegeben. Und ich habe Spaß dabei gehabt. So, bitte den Herrn Jesus um Befreiung von dem Gerede und Gequatsche der Leute, von ihren Blicken. Siehst du? Da kommt sie. Da kommt er. Verstehst du? Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Du, der Pharisäer steckt in den meisten Christen drin, dass ich nicht so bin wie der. Der Zöllner da, wo der herkommt aus der Gosse, der hat die Leute ja über den Tisch gezogen alles und so weiter. Verstehst? Bitte um Befreiung, dass die Blicke der Leute nicht ausmachen. Verstehst? Die gucken dann manchmal, du weißt ja, die Blicke sagen manchmal mehr wie Worte. Oh, die machen dich fertig. Bitte Jesus um Befreiung von ihren Argumenten, was sie da haben und erzählen und was weiß ich, dich nicht in den Himmel reinlassen wollen. Bitte Jesus um Befreiung von ihrem Verhalten dir gegenüber, verstehst? Dass sie dich verdammen, verurteilen, richten, über dich reden und erzählen. Hast du schon gehört, was der Herr Matthäus und die Frau sowieso und der Herr sowieso gemacht haben? Wie die leben zu Hause? Oh, hast keine Ahnung. Wenn Gott dich mag, hör mir zu, dann ist es egal, was die Leute sagen und ob die Leute dich mögen oder nicht. Wenn Gott dich erwählt hat, wenn Gott dich bei deinem Namen gerufen hat, dann bist du sein, egal was der Pfarrer sagt, was der Papst sagt und was die Seligen und die Heiligen sagen. Hör mir zu. Als Erlöster, als Christ musst du lernen und anfangen, ungeniert zu leben. Da gibt es ein schönes Wort von einem deutschen Dichter. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert. Verstehst du? Genau das ist es. Du musst gestorben sein, dass dir das ganze Gefasel dieser Leute nichts ausmacht. Zum Kirchenvater Ignatius, glaube ich, ja, also 90 nach Christus oder so etwas, 100 nach Christus, da kam ein, oder er hat gepredigt, wir müssen gestorben sein, und wenn du tot wirst, nur dann kommst du in den Himmel. Und dann fragt einer, was ist, Vater, was ist gestorben sein? Dann sagte diese Person, ich werde erklären. Weißt du, früher haben sie durch ein Beispiel, durch Gleichnisse den Leuten das Heil erklärt. Dann sagte, du weißt ja doch, die Schwester sowieso ist gestorben. Das war eine Schlampe. Und die hat, ja, war keine gute Frau. Keine gute Frau. Gehst auf den Friedhof, du weißt ja, wo sie liegt. Da hinten dort, auf dem Friedhof liegt sie. Und sag alles Gemeine, was du über diese Frau sagst. Weißt. Erzähl, verfluch sie, verdamm sie, schimpf sie, kritisier sie. Erzähl die ganzen bösen Geschichten, was du von ihr hörst. Es war Schwarzweib. Und hat die ganze Gemeinde durcheinander gebracht. Erzähl's. Gut. Ging hin und kam wieder zurück. Hat nicht gefragt. Er sagt, gut, das ist okay, dass du das gemacht hast. Prima. Und du weißt, auf den anderen Friedhof dort hinten liegt auch die Schwester sowieso. Sie hat Kleider genäht, so eine Tabea war das. Da steht alles Gutes getan, die Leute bewirtet, Gäste und Heiligen sogar die Füße gewaschen. Stell dir mal vor. Und jetzt gehst du dort auf dem Friedhof und du weißt ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass sie gestorben ist. Und dann sag alles Gute, was du über diese Schwester weißt. Erzähl, was sie alles für die Gemeinde getan hat, wie sie sich aufgeopfert, wie sie sich verzehrt hat für die Gemeinde und so weiter. Erzähl mal die ganzen guten Taten. Hat er getan, kam zurück, denn blöd, diese ganze Lektion, was ich jetzt lernen soll, das ist Bibelschule. So sieht praktische Bibelschule aus. Und dann kommt er zurück und sagt, was hat die eine Schwester dort auf dem Friedhof gesagt? Nix. Und was hat die Schwester gesagt von auf dem anderen Friedhof, diese Tabea? Was hat sie dir gesagt? Nix. Und genau das ist, wenn man gestorben ist. Wenn man einen lobt oder wenn man einen tadelt, ist vollkommen wurscht. Dann bist du erst wirklich gestorben in Christus. Dann erst bist du eine neue Kreatur. Dann macht das alles dir gar nichts mehr aus. Verstehen wir es? Was die Geschichte lehrt? Erlöste leben ungeniert. Ohne Scham. Ohne Schande. Ohne Schamgefühl. Egal, was mit deinem Leben verlaufen ist. Und du kannst für vieles in deinem Leben nicht. Nichts dafür. Nichts dafür. Dass du geschieden bist, dass die Kinder davon gelaufen sind, dass der Mann dir davon gelaufen ist oder die Frau. Du kannst nichts dafür. Das ist einfach die Entwicklung der Dinge gewesen. Du bist nur Zuschauer. Aber weißt, es gibt Christen und Gemeinden, eine Geschiedene oder ein Geschiedener darf nicht mehr heiraten, von dem vergesst das mal, und dann noch darf nicht predigen, darf nicht ordiniert werden in der Gemeinde. Es gibt solche engherzige Christen und Gemeinden. Verstehst du? Die Welt ist voll davon. Du darfst das nicht. Oder du hast ein anderes Problem. Bei Jesus, du kannst stehen zu deiner Vergangenheit, das, was du warst. Euer etliche waren solche. Lies mal den Korintherbrief. Das waren Schwule, Lesben, Diebe, Räuber, Mörder. Solche Leute waren das. Aber ihr seid jetzt reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ihr seid neue Kreatur. Was wollt ihr denn? Und es waren schlimme Burschen, Dealer. Stell dir mal vor, weißt du, was würde passieren, wenn ein Zuhälter heute in eine Gemeinde kommt, eine Prostituierte, die kommen ja sowieso nicht. Aber verstehst du, wenn sie kommen würde, wie würden da die Leute reagieren? Die Frauen nebenan, links und rechts. Ach, die will nur unsere Männer wegholen. Verstehst du? Was weiß ich? Ich kenne Geschichten, ich weiß sowas. Verstehst? Wenn die Leute wüssten, das haben sie beim Heiland auch gemacht, Maria Magdalena, wenn die Leute wüssten, was das für ein Weibstück ist. Verstehst du? Dann würde er sich nicht seine Füße waschen und küssen lassen und sich salben lassen. Aber dann sagt Jesus, sie hat ein großes Werk an mir getan. Das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus schaut nicht auf deine Geschichte, was du warst. Aber bei der Frau sind sogar 7 Dämonen ausgefahren, das höchste der Gefühle. Die war voller Teufel, eine Hexe. Die hat den Leuten den Kopf verdreht. Und die war eine Nachfolgerin Jesu Christi. Und der Herr Jesus erschien als erstes diesen Frauen in aller Liebe. Verstehst du? Obwohl sie so schlimme Weiber waren. Entschuldigung. Verstehst du? Ist der Herr ihnen in Gnade begegnet. Nicht dem Petrus und nicht den braven Aposteln da. Weißt du, du kannst, wenn du Kind Gottes geworden bist, du kannst ungeniert zu deiner Vergangenheit stehen. Das waren wir mal. Da ist Sokrates mit seinen Schülern, geht in Athen da ein bisschen spazieren und hat einer dieser Schüler eine Büste von Sokrates unterm Arm und da ist ein Gaukler, der erzählt, wenn ich den angucke, weiß ich genau, was das in dem Kerl drin steckt. Der ist ein Mörder, der ist ein Ehebrecher, der ist ein Geldgieriger und ist ein Heuchler. Er konnte also vom Gesicht ablesen, was ein Mensch ist. Und dann nimmt dieser Gaukler die Büste von Sokrates und fängt an zu analysieren, was dieser Mann ist. Können Sie auch hier diesen Menschen erklären, was das für ein Mensch ist? Ja, das ist ein Heuchler, das ist das und das und das, ein grober Kerl, ein ungehobelter und so nimmt keine Rücksicht, geht über Leichen und so erzählt er. Und dann gibt der Schüler dem Sokrates einen Schubs. Meister, sag doch was, dass es nicht stimmt. Dann sagt er doch, das stimmt alles, wenn ich nicht Philosoph geworden wäre. Das stimmt alles, was die Leute über dein Leben erzählen, verstehst du, dass du alles gewesen bist, wenn du nicht Christ geworden wärst. Ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur, der kann ungeniert leben. Das wäre ich. Das wäre ich. Überleg einmal, was du wärst, wenn du nicht Kind Gottes geworden wärst, wenn du nicht den Heiligen Geist empfangen hättest, wenn der Herr nicht die Führung in deinem Leben übernommen hätte, wenn du vielleicht nicht in der Gemeinde geblieben wärst, was auch immer ist. Ich rede auch mal ganz bewusst zu Leuten, die ja, gemeindegeschädigt sind. Und viele sind gemeindegeschädigt, in aller Liebe. Du musst dich nicht verstellen. Weißt du, in vielen Kreisen musst du dich verstellen. Wahrhaftig müssen wir sein. Das ist alles, was Gott will. Ehrlich sein. Ehrlichkeit ist das, was Gott sucht. Weißt du, Gott findet so wenig aufrichtige Christen, die so sind, wie sie. Weißt du, viele führen ein Doppelleben. Jesus, Jesus, Jesus. Und dann gehen sie in Esoterik. Dann gehen sie in Magie. Dann gehen sie noch woanders und so weiter. Holen Satansdienst in Anspruch. Die suchen aber beim Heiland Halt. Und natürlich auch beim Teufel. Und dann wundern sich, wenn es nicht klappt. Wir tun das solche Leute leid. Wenn du in der jetzt pass auf nochmals. Was Gott mir hier für diese Predigt noch gezeigt hat und aufgeschlossen hat. Du wirst nicht versagen. Mach dir keine Angst. Lass dir vom Teufel keine Angst einjagen. Du wirst nicht fallen. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, hör zu, dann werden die Heuchler von dir weglaufen. Verstehst du, was ich sage? Die werden sich plötzlich distanzieren. Denn du bist in der Wahrheit. Du bist im Licht. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist ihnen zu heiß. Die halten es nicht aus da, dass du ehrlich bist, wahrhaftig bist, dass du Tacheles redest, dass du sagst, was die Dinge sind oder was die Wahrheit ist. Du bist nett und du bist lieb, aber du bist in der Wahrheit. Denn Licht und Finsternis vertragen sich nicht, so steht in der Bibel. Weißt du, die werden weglaufen, diese ganzen Heuchler, diese, weil du Gott angenommen hast und von Gott angenommen bist. Wie kann der Herr den oder die segnen? Verstehst du? Die werden die Welt nicht mehr verstehen. Die werden die Welt nicht mehr verstehen. Da, weißt du, ich bin doch so gut und bin viel besser, aber mich segnet nicht. Aber den Lumpen da. Ich habe mal in Heilbronn, ich glaube Heilbronn war das, habe ich mal erlebt, da haben sich einige so Gammler, Hippies bekehrt. Und da kamen Leute zu mir, so alteingesessene Christen, so, ja, schon Jahrzehnte fromm und gläubig. Und da, weißt du, die waren so im Herrn, die haben in so kurzer Zeit die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, die haben das erlebt, die haben das erlebt, die haben sogar für Leute gebetet und die Leute sind gesund geworden. Erstaunlich. Und da sind so ein paar alteingesessene und sagen, weißt du, wir sind schon so lange auf dem Weg und uns ist das nicht widerfahren. Und diese kommen, diese Neulinge, und die brechen durch, die gehen aufs Ganze. Ja, ich sag dir auch warum. Weil die noch nicht verdorben sind. Weil die noch nicht so, ja, so missbildet sind von den frommen Religionen. Die, nee, was in der Bibel drin steht, kommt, ist jemand krank, lass uns die Hände auflegen und beten. Ich habe schon einen dieser Brüder gehabt, verstehst du, mit Ölsalbung, der hat keine Ahnung gehabt, was man mit Ölsalbung aussieht. Der hat eine Flasche genommen und den ganzen Kübel da ausgeleert und so gebetet, lieber Gott, du möchtest unseren Bruder berühren und heilen. Und der Kerl ist gesund geworden. Weil er sich nicht geniert hat. Weil er nicht verklemmt war. Weil er nicht so verbildet war, so religiös. Nur ein Tropfen und ein Kreuzchen. Nee, eine ganze Flasche ausgeleert. Nachher mussten wir sogar die Kleider reinigen. Oder was weiß ich. Ja. Aber ist, sowas ist das Schöne dabei am Evangelium. Dass man nicht verklemmt ist. Und wir machen Fehler. Aber wir lernen aus diesen Fehlern. Halleluja. In aller Liebe. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist und Gott anfängt dich zu segnen, dann stehst du wie dieser ältere Bruder da und Vater und mir hast du nichts gegeben. Verstehst du? Du wirst beneidet. Man wird eifersüchtig auf dich sein. Und mir hast nichts gegeben, aber dem Lumpen da machst du sogar ein großes Fest. Fromme, Religiöse können das Leben nicht genießen. Lass mich ganz ehrlich sagen. Die können es nicht. Sie sind versauert und verbittert. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Verstehst du, sollte so hochspringen und Purzelbäume schlagen. Lobe den Herrn, meine Seele. Verstehst du? Weißt du, die verdammen alle, die lachen und fröhlich sind. Kann man in der Gegenwart Gottes lustig sein? Martin Luther hat gesagt, ich möchte gar nicht in den Himmel, wenn man dort nicht jubeln und jauchzen kann. Vergiss es. Dort wird gejubelt. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Heuchler verdammen gern alle, die echt sind. Hör mir zu. Die echt sind. Die sich so geben, wie sie sind. Wir sind arm. Wir sind klein. Wir sind schwach. Wir sind einfach. Aber wir lieben den Heiland. Und das ist für uns mehr wert wie Gold und Silber. Verstehst du? Die Heuchler hassen jeden, der irgendwie einfach und natürlich ist, der nicht mehr, die hassen Menschen, die nicht mehr verklemmt sind. So. Wir haben eine Schwester gehabt, die musste ich sogar, das war in Heilbronn, musste ich sogar sagen, du kannst keine Kinderstunde mehr machen. Sie hat die Kinder gelehrt, wir müssen Kinder so beten, die Hände so falten. Verstehst du, wo steht es in der Bibel, wie du die Hände falten sollst? Und wir haben plötzlich gemerkt, die Kinder kommen ganz komisch raus aus der Kinderstunde. Verstehst du? Die Hände so falten. Und das hat sie, weil sie aus der evangelischen Kirche kam, so, verstehst du? Wir müssen nicht das, was wir in der Kirche in der Vergangenheit irgendwo geerbt haben, gelernt haben, gleich weitergeben. Wir sind erlöst. Erlöst, Gott zu loben und zu preisen. Einer von der Anthroposophengemeinde kam zu uns mal in Gottesdienst. Was heißt, der war bei mir in der Gemeinde. War so ganz Oberstudiendirektor war er sogar, oder Rat. Oberstudienrat war er, kam in der Gemeinde, dann sagte Pastor Matthäus, ich habe was erlebt heute. Stell dir mal vor, ich kann die Hände zum Beten hochheben. Verstehst du? Das ist für mich ganz normal. Aber für den war es ein Wunder, dass er weg von der ganzen Anthroposophie die Hände hochheben kann und Gott loben und preisen kann. Als Oberstudienrat. Echt sein und nicht verklemmt. Mir tut der arme Petrus leid. Da steht nach 2000 Jahren noch immer in der Bibel, dass er was Falsches getan hat, dass er versagt hat. Galater Kapitel 2, Vers 11, da sind folgende Verse. Weißt du, Petrus hat die Befreiung erlebt von der Verklemmung. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, das heiße nicht gemein, was ich gereinigt habe, als er zum Cornelius gerufen wurde. Diese ganze Geschichte, wir kennen es. Weißt, Gott hat ihn frei gemacht von der jüdischen Verklemmung, von den jüdischen Satzungen, von den ganzen Reinheitsvorschriften und alles, den ganzen Zirkus, was die Juden haben. Hat er frei gemacht. Und dann geht es und ist da in Antiochien, hier Galater Kapitel 2, als Kaiphas, also Petrus, nach Antiochien kam, Galater Kapitel 2, und so weiter, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hat. Bin ich sogar Paulus, verstehst, obwohl der älter war, reifer war, er war Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem, ein Präsident, Vorsitzender, ich bin ihm offen entgegengetreten, denn nämlich bevor die Leute aus dem Kreis des Jakobus eintrafen, die Gesetzlichen, die Judaisten, pflegte er Petrus zusammen mit den Heiden zu essen, hat er gar keinen Unterschied gemacht. Da hat er gar nicht gemerkt, dass die Heiden anders sind. Im Gegenteil, die Heiden sind wahrscheinlich fröhlicher und gesünder. Aber nach ihrer Ankunft zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen fürchtete. Die Beschnittenen. Verstehst? Da gibt es so viele, die keine Juden sind, auch keine Moslems sind, aber die sind beschnitten von den Leuten. Verstehst du? Beschnitten. Verstümmelt. Passt auf die Verstümmelten auf, in der Gemeinde auch, die beschnitten worden sind. Ich werde nie vergessen, ich bin frisch getauft, ich habe mich so im Herrn gefreut, Halleluja, jetzt endlich habe ich einen Bund mit Gott. Dann kommt jemand zu mir und sagt, Herr Matutis, jetzt müssen Sie Mitglied bei uns in der Gemeinde werden. Verstehst du? Und gib mir einen Antrag zur Mitgliedschaft. Denn in der Gemeinde war es so, wenn du getauft bist, musst du auch gleichzeitig Mitglied in der Gemeinde werden. Furchtbar. Verstehst du? Gott muss uns zeigen, wo du hingehörst, was mit dir los ist, wie es mit dir weitergeht. Aber dann, ich blieb in der Gemeinde, wie auch immer, und die Beschnitten haben mich weiter beschnitten. Das war das Problem. Die haben weiter an mir rumgedoktert. Und dann heißt es hier weiter in dieser Geschichte, Galater Kapitel 2, ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich auch die anderen Juden, also auch Christen, die so frei waren von der Verklemmung, so dass sogar Barnabas, ein Priester, durch ihre Heuchelei verführt wurde. Ja, weil Petrus sich setzt, muss ich auch machen. Weißt du, wenn man sich an Leute orientiert. Als ich aber sah, sagt Paulus, dass sie vor der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart aller, öffentlich, wenn du als Jude nach der Art der Heiden nicht von der Art der Juden lebst und so weiter, wie kannst du dann die Heiden zwingen, so zu leben wie die Juden? Überleg einmal, öffentlich zurechtgestaucht. Der Paulus hat Schneid gehabt, als Jünger, jung im Glauben, noch gar nicht so reif, zu sagen, Bruder Petrus, du machst nicht richtig hier. Ihn da zurechtzuweisen. Der hätte gleich rausfliegen können aus der Gemeinde. Du musst dich dem Evangelium, der frohen Botschaft, dich nicht schämen, denn die frohe Botschaft ist eine frohe Botschaft. Und keine verklemmte Sache. Du musst dich in keiner Weise dem Evangelium schämen. Jesus hat deine Blöße, unsere Blöße durch sein Blut zugedeckt. Und was er gereinigt hat, heiße du nicht mehr gemein. Das ist die Sache, was der Herr Jesus sagt. Da hast du er hat gebüßt, deine ganzen Misserfolge, deine zu kurz kommen, deinen ganzen Mangel, deinen ganzen Ruhm und die Würde, die du vor Gott hättest haben sollen, die hat er wieder hergestellt. Wir sind wieder Söhne und Töchter Gottes. Ich muss mich das nicht schämen. Und das ist Wiederherstellung. Ich bin wieder der, der ich sein sollte. Ich bin der, wie Gott mich gewollt hat. Als Mensch. Nicht ein Heiliger. Weißt du, Heilige, das ist eine andere Stufe. Wir müssen zuerst mal Menschen werden. Christen haben ein großes Problem. Wenn sie sehend werden, wenn sie bekehrt werden, so wie der eine in der Bibel, der geheilt worden ist, dann sagt der Herr Jesus, was siehst du? Ich sehe Menschen wie Bäume. Weißt du, was das ist? Die riesig, da ist so eine Pappel, oh, so eine Palme, so eine Eiche. Ach, was das alles im Herrn, im Reich Gottes sind. Ich sehe die Menschen wie Bäume. Dann sagt der Herr Jesus, die Heilung ist nicht vollkommen. Du musst nochmals geheilt werden. Und dann betet der Herr, öffne ihm die Augen. Und dann fragt er, was siehst du jetzt? Ich sehe Menschen wie Menschen. Und genau das muss wieder in unser Leben hineinkommen, dass wir wieder die Menschen wie Menschen sehen und nicht als Bäume. Präsident, Kanzler, Minister. Und was weiß ich noch alles, so diese ganzen Riesen oder auch Zwerge. Spielt keine Rolle. Gott will, dass du die Menschen so siehst, wie sie sind. Nackt, hilflos. Alles Herr bist du. So singen wir in einem Lied. Weißt du, ist dein Ruf mal ramponiert, kann der Herr dich erst wiederherstellen. Durch seine Gnade, dass du offen und ungeniert lebst. Ehrlich. Dank der Gnade Gottes kannst du jetzt, zuerst einmal, wenn du deine Augen geöffnet worden sind, dich so annehmen, wie du wirklich bist. Viele Christen können sich selbst nicht annehmen. Ach, ich bin noch nicht so weit. Du, wenn du Jesus aufnehmen konntest, dann ist das Reich Gottes inwendig in dir. Da brauchst du nicht mehr. Und da gibt's auch nicht mehr. Das Reich Gottes in dir. Und dann kannst du dich selbst annehmen. Dann kannst du vor Gott stehen und den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist annehmen und die anderen Menschen annehmen. Aber zuerst einmal muss ich selbst annehmen. Denn die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, dich selbst verdammst, kannst du andere auch nicht lieben. Wenn du dich an den selber schämst, da kannst du andere nicht groß hochheben. Da kommst du immer ganz klein raus. Du musst dich jetzt überhaupt gar nicht mehr schämen. Durch Christus sind wir Söhne und Töchter des Höchsten, Könige und Priester. Halleluja. Und wir werden mit Christus herrschen. Und wir herrschen mittlerweile jetzt schon. Du musst dich vor niemand schämen, weder vor Gott, vor anderen Menschen, noch vor dir selbst. Du musst keine Komplexe mehr haben, keine Minderwertigkeitsgefühle. Weißt du, wir sind erlöst. Erlöst, erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Heute will ich dir den Ursprung zeigen, wie man sich selbst annimmt, wie man sich selbst liebt, wie man zu sich selber steht. Weißt du, du versagst und Gott erlaubt sogar Versagen. Verstehst du? Der Herr sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du wirst mich verleugnen. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Alle. Verstehst du? Alle haben sich an Jesus geärgert. Gott erlaubt, Fehler zu machen. Du musst dich nicht schämen an deinem Leben. Dein Umgang mit dir selbst ist so wichtig, das will gelernt sein, dass du mit deinen Gefühlen umgehst. Ich habe versagt, ich habe gelogen, ich habe übertrieben, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und denk drüber nach, was du alles machst. Jeder von uns macht Fehler. Aber du musst nicht mit deinen Komplexen rumlaufen. Du kannst zu dir selber stehen, das bin ich. Und wenn Gott mir nicht Gnade schenkt, werde ich fallen. Wenn Gott mir nicht hilft, kannst du zu deiner Geschichte stehen, zu deiner Familiengeschichte, als lediges Kind, ungewollt, Mutter wollte dich abtreiben vielleicht, kannst du zu deinem Glauben stehen? Eine große Frage. Kannst du dich öffentlich sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, ist mir egal, was du glaubst, aber ich lass dich, weißt du, wir müssen die anderen nicht bekehren. Wir müssen nur Zeugen sein seiner Gnade und seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist macht das Übrige. Weißt du, kannst du zu deiner Erkenntnis stehen? Du siehst, dein Weltbild sieht so aus. Und du musst nicht das Weltbild von jemand anders übernehmen und kopieren. Der Heilige Geist muss deinen Horizont sprengen. Wenn er das getan hat, dann Lob und Dank. Aber versuch auch nicht, andere zu überzeugen irgendwie. Kannst du zu deinen Erfahrungen stehen? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich rede nicht vom Himmel. Ich habe die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt und gehe auf Sorge, was habe ich jetzt erlebt, was ist jetzt passiert, zu meinem Pastor. Und der sagt, bist du mit dem Pfingstler zusammengekommen? Ich habe gesagt, ich kenne Jehovas Zeugen und Mormonen, aber Pfingstler habe ich noch nie was gehört. Dann sagt er, die sagen, das Reden und Sprechen der anderen Zungen ist vom Teufel, das ist von unten. Das verbiete ich dir in meiner Gemeinde. Verstehst du? Und ich habe Angst gekriegt, der muss ja wissen. Verstehst? Hat ja studiert, hat sogar einen Doktor. Ja, und weißt du was? Kannst du zu deinen Erfahrungen stehen? Und ich bin an Gott so dankbar über diesen alten Bruder Sabo, Georg Sabo hieß er, der steht mit seiner Frau und spielt in der Gemeinde, als ich da gerade zufällig vorbeigehe, so im ersten Stock war die Gemeinde da und höre, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, und nehmen Tambourin und dann klappen sie und ja, wir, sowas kenne ich von der Gemeinde nicht, von unserer Gemeinde nicht, also wir sind sachlich und feierlich und was weiß ich, gehe diesem Sound nach, da singt noch, mein Vater ist mehr wie ein Millionär, ich denke aber, die beiden sehen gar nicht so aus, aber mir ist vollkommen egal. Das ist mir vollkommen egal. Und dann sagt er, wenn jemand den Heiligen Geist haben möchte oder Fragen hat oder die Taufe im Heiligen Geist haben möchte, der soll zurückbleiben und so weiter. Wir werden miteinander beten und sprechen. Ich blieb auch zurück, obwohl ich nichts von der Predigt nichts gehört habe. Ich kam gerade beim Schlussgebet. Aber Gott sei Dank. Und dann erzähle ich ihm, dass ich rein verschiedenen Sprachen spreche. Das macht mir Probleme. Ich verstehe die Welt nicht. Ich habe gefasst und gebetet. Und es kam bei mir zu Hause nicht mit Pfingstler irgendwo was zusammen. Kam das bei mir. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann sagt er, das ist der Heilige Geist, Bruder. Du hast schon, da muss man nicht mal miteinander beten. Lobe und preise den Herrn. Aber dann habe ich gesagt, aber mein Pastor hat gesagt, das ist alles vom Teufel. Und seitdem praktiziere ich auch nicht mehr, weil ich Angst habe, ich möchte nichts vom Teufel haben. Gott will ich alles haben, aber nicht vom Teufel. Und dann sagt er, ich werde mit dir nicht beten. Das war eine harte Sache. Geh nach Hause, sagt er, knie dich hin und sag, Herr Jesus, war es von dir, lass es wiederkommen, ist es nicht von dir, halt es fern. Und genau das habe ich gemacht, keine 3 Minuten, 10 oder 5 Minuten oder wie lang, gebetet und schon preise ich Gott in höchsten Tönen. Ja, und ich weiß, ich habe es selber erlebt und ich stehe, seitdem stehe ich zu meiner Erfahrung. Das kann mir niemand nehmen. Kein Gott, kein Teufel. Und kein Pfarrer und kein Priester. Niemand kann mir das nehmen. Ich weiß, ich war dabei, als ich das erlebte. Und genau das ist es. Steh zu deiner Erfahrung. Steh zu deiner Erkenntnis. Steh zu deinem Glauben. Steh zu deiner Geschichte. Zu deiner Führung, wie Gott dich geführt hat. Gott hat dich anders geführt als mich. Und Gott führt jeden individuell, Brüder und Schwestern. Und wir müssen uns nicht schämen, dass wir gerade so geführt worden sind. Vielen ist es peinlich, dass das alles in ihrem Leben so und so passiert ist. Dein Wille geschehe. Verstehst du? Genau das ist es. Das passiert, ob du daran glaubst oder nicht. Gottes Wille passiert in unserem Leben. Kannst du zu deinem Glauben stehen? Zu Jesus, zur Gemeinde, zum Pastor, zum Bruder, zur Schwester? Sollten wir lernen. Verstehst du? Sollten wir lernen. Wie viel ist es peinlich, über Gott zu reden? Über ihre Erfahrung. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich nicht. Weißt du, es geht um Gott. Der Teufel möchte, dass du dich schämst. Psst. Nicht darüber reden. Weißt du, er möchte uns unterbinden, unseren Maulkorb aufbinden. Wenn du erlöst bist, musst du dich vor gar nichts mehr schämen. Du darfst nackt sein. Halleluja. Adam und Eva waren das vor dem Sündenfall. Nackt. Die Scham ist als Folge der Sünde. 1. Mose 2, Vers 25. Plötzlich merken sie, wir sind nackt. Das ist, weil Sünde, weil das Verhältnis zu Gott gestört wurde. Und wenn unser Verhältnis zum Herrn richtig ist, wir werden keine Schwierigkeiten haben, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Man muss sich nicht an seinem Glauben schämen. Weißt du, ich schäme mich nicht an meine Vorteile, an meine Erfolge. An meine Segnungen, ich schäme mich gar nicht. Ich bin glücklich, dass ich auf diesen Weg geraten bin. Dass Gott mich so geführt hat. Ich schäme mich nicht über meine Siege und auch nicht über meine Niederlagen. Ich schäme mich. Ich habe das alles, das gehört zu mir. Sonst wäre mein Leben langweilig. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das bedeutet, egal, ob die anderen es gut oder schlecht finden, ich stehe zu mir. Und das ist, was ich möchte durch diese Predigt erreichen, dass du sagst, mein Gott, und ich stehe auch zu mir selber. Gott hat zu mir Vertrauen. Warum soll ich nicht zu mir selbst Vertrauen haben? Weißt du, das heißt, ich bin überzeugt, das Wort Gottes ist keine Mogelpackung, das ist Wahrheit. Es stimmt, was der Prophet, was der Schriftsteller dort gesagt hat. Viele haben Angst, Gott könnte mich blamieren. Ich dürfte nicht mehr in die Gemeinde kommen. Mir haben mal gesagt, also das darf nicht bei uns passieren, das Reden in anderen Zungen. Vor Jahren bin ich mal in München in der Gemeinde gewesen. Dann stehe ich an der Tür, verabschiede so ein paar Geschwister, die ich so kannte. Dann steht einer da und sagt, sind Sie nicht der Herr Matutis? Da habe ich gesagt, ja. Und wer sind Sie? Wissen Sie noch, wir beide sind zusammen getauft worden. Sie mussten die Gemeinde damals verlassen, weil Sie da Pfingstler geworden sind. Aber wissen Sie, ich bin jetzt ein Charismatiker und wir haben einen charismatischen Gebetskreis hier in unserer Gemeinde. Verstehst? Nach Jahren. Lass doch Gott arbeiten. Und wir müssen da nicht uns Gedanken machen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an die wir stehen. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Gottes Heil und so weiter. Es ist einzigartig, einmalig und Gott führt jeden anders. Ich muss mich nicht schämen, die Gewinne, die ich in Christus habe. Stell dir mal vor, du gewinnst was im Lotto. Wirst dich auch schämen? Oh, da wirst du schön ausgeben und jedermann einladen. Weißt du, du musst dich nicht schämen. So wie du dich so wenig über das Materielle schämst, so wenig schäm dich über das Geistliche, was Gott gemacht hat. Er hat uns so reich gemacht in Jesus Christus. Wer das Evangelium richtig kennt, der weiß, der ist auf der Seite des Gewinners. Halleluja. Och, lass doch die reden. Die sind ahnungslos, die haben keine Ahnung, die wissen gar nicht, was da gespielt wird. Schäm dich nicht, auch nicht deiner Schwachheit. Denn sind wir schwach, sind wir stark. Das ist nämlich, lass uns ehrlich sein. Weißt du, ich muss mich nicht an der guten Nachricht des Evangeliums schämen. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ich habe eine Lösung, wenn ich das Wort Gottes habe, ich habe Lösung, ich muss mich an meine Lösungen nicht schämen. Das sind Patentlösungen. Ich werde nie vergessen, in der großen Kirche, wir haben großes Problem gehabt, einfach Licht zu bringen in diese großen Räume. Und die paar Punzen, was da drin war, die haben nicht genug Licht gegeben. Dann habe ich die Firma Ostrom eingeladen, die Leute, Fachexperten, die haben gar gemessen, wie viel Licht wir hier brauchen und ach, was weiß ich, was sie alles mir erzählt haben. Und dann haben sie mir ausgerechnet, ich müsste solche und solche Leuchten haben. Das hätte mir Haufen Geld gekostet. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, so viel Geld habe ich gar nicht. Was soll ich machen? Dann habe ich nur an meine Jugend gedacht. Was? Wir machen manchmal Dinge in unserem Leben, die wir nachher praktisch umsetzen können aufs Geistliche. Weißt du, ich habe mein Motorrad versilbert. Verstehst du? Ein Tank versilbert und so. Mit Sprühdosen natürlich. Versilbert, dass es schöner ist, damit ich mich ein bisschen angeben kann. Und da kam es mir, habe gesagt, guck mal, nimm mal einfach einen Schirm und versilbere mal. Mit zur Sprühdose. Und da habe ich die versilbert und eine Lampe eingedreht und die haben Licht gegeben. Das glaubst du gar nicht. Und die dort waren, die wissen, es war alles hell. Wir konnten wenigstens unsere Bibel lesen in dieser Kirche. Verstehst du? Und dann kommen die Osram-Leute, wollen mit mir was verkaufen wieder. Und dann vielleicht, ich habe schon inzwischen eine Lösung. Einfach so von Ikea Lampenschirme genommen, Plastiklampenschirme genommen, angesprüht mit Silberpulver oder was weiß ich da, Spray. Und die geben wirklich viel Licht. Wie haben sie das gemacht? Hier hat der liebe Gott mir das geschenkt. Verstehst? Weißt du, ich muss mich nicht schämen an den Lösungen, die Gott mir gibt. Und Gott gibt uns immer Patentlösungen, liebe Leute. Patentlösungen. Evangelium, Gnade. Du musst dich nicht schämen, dass dir alle Sünden vergeben worden sind, dass du Kind Gottes bist. Dass du nicht mehr in die Hölle musst. Dass der Tod für dich überwunden ist. Der Tod ist nur noch der alte Diener, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes nach Hause kommen. Ich schäme mich des Zeugnisses nicht, sagt hier Paulus. Schäm dich nicht, Timotheus. 2. Timotheus 1, Vers 8. Bekenne ohne Furcht die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus und sei ein mutiger Zeuge. Weißt du, es gibt falsche Bescheidenheit. Psst, über Gott darf man nicht übertreiben. Nein, da kannst du richtig auftrumpfen und kannst sagen, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Ich schäme mich doch an Gott nicht. Ihr wisst, es passiert nicht alles, was ich mir wünsche. Es kommt auch vieles anders. Sei stolz darauf, dass wir die Barmherzigkeit erreicht haben, dass wir Erlöste sind, dass wir eines Tages sogar Könige und Priester sein werden und das Regiment führen werden. Weißt du, wir sind Habenichtse, aber wir machen viele reich. Wir sind vielleicht traurig, machen viele glücklich, wir sind schwach, machen aber viele stark. Das ist das Evangelium. Schäm dich nicht, dass du eine Vision hast, dass du Glauben hast, dass Gott dich erkannt hat und dich ausgezeichnet hat und dass Christus in dir wohnt, dass du gesegnet bist. Ich muss mich nicht schämen, dass ich gesegnet bin und mein Licht unter den Scheffel stellen. Nein, das tue ich gar nicht. Ich muss mich nicht schämen, dass ich Erfolg habe, dass ich Gott erlebt habe, dass Gott mich geführt hat, dass Gott mich entwickelt hat und er immer noch dabei ist, mich zu entwickeln. Bin noch nicht fertig. Da muss noch so viel passieren. Weißt du, wenn Ungläubige uns nicht verstehen, das ist ja okay. Da weißt du aber, was ganz schlimm ist, wenn die Christen einen nicht verstehen, dass Gott an einem arbeitet gerade. Verstehst du? Dass er gerade einen poliert, mit Silberpulver besprüht. Wir werden für die Ewigkeit vorbereitet. Ich muss mich nicht schämen. Meine Ewigkeit ist alles gesichert. Ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, was dort oben ist. Ich habe eine Wohnung vom Heiland bereitet im himmlischen Licht. Ich muss mich nicht schämen, meine Gaben, Fähigkeiten. Lass uns doch aufhören, dass ich versage. Gewiss, ich habe eines in meinem Leben aufgehört zu tun, mich mit anderen Leuten zu vergleichen. Sich mit anderen Leuten zu messen. Wenn du dich mit anderen Leuten vergleichst, du schneidest immer den Kürzeln ab. Die anderen sind immer besser. Die Weltmenschen sind immer besser. Oft. So was Perfektion ist in Technik, Musik und was weiß ich. Aber ich muss mich nicht schämen. Ich lobe Gott so, wie der liebe Gott es mir gegeben hat. So, ich habe mir nichts vorzuwerfen, auch für den Fehler der Vergangenheit, mich nicht anklagen lassen. Weißt du, was nehmen sich die Leute für eine Frechheit raus, jemanden zu beschuldigen, zu richten, zu verdammen, einen in die Hölle zu schicken? Jesus sagt, ich gebe euch nur die Schlüssel des Himmelreichs und nicht der Hölle. Die behalte ich schon selber in der Hand. Ich muss mich nicht schämen, dass ich ein gutes Gewissen habe, dass ich Frieden mit Gott habe. Verstehst du? Ich muss mich nicht schämen. Der Teufel möchte, dass wir in die Sünde fallen und schwach werden und Fehler machen. Ich denke nur an Vater Abraham. Vater Abraham, nur ganz schnell, und damit möchte ich langsam zum Schluss kommen, kommt nach Ägypten, weil der Hungersnot ist, was auch immer ist, was der Anlass dazu war. Und dann sieht der König von Ägypten, sieht seine Frau, die Sarah, Omi, aber eine hübsche Omi war das, eine tolle Omi. Und dann nimmt er sie in seinem Harem. Und dann sagt Abraham, das ist meine Schwester. Er hat Fehler gemacht, hat gelogen. Verstehst du? Aber du musst dich für deine Schönheit, Sarah, und deine Schönheit und Reinheit, Sarah, und deine Heiligkeit nicht schämen. Verstehst du, wir sind in Gott vollkommen und heilig und rein. Gott hat für die Sarah gestritten, dass sie aus dem Harem da rauskam. Und Gott wird für dich streiten, für deine Sache. Denn dein Problem ist Gottes Problem und nicht irgendein Menschenproblem. Und wenn du fällst, dann sagt David einmal in der Bibel, dann möchte ich nur in die Hände Gottes fallen und nicht in die Hände der Menschen. So, ganz schnell noch ein Bibelvers zum Schluss, möchte ich noch mit euch lesen, aber ich suche jetzt diesen Bibelvers gerade hier. Weißt du, wir sollen mit Jesus identisch sein, ihm gleich sein. Da Psalm 35, Vers 4, es müssen sich schämen, die nach deiner Seele stehen, die dir nichts gönnen. Psalm 35, 4, es müssen sich alle schämen, die gegen dich stehen, die dich kritisieren und so weiter. Die müssen sich alle schämen. Alle Gewaltigen, Micha Kapitel 7, Vers 16, alle Gewaltigen müssen sich schämen. Der Atheismus, alle diese Leute müssen sich schämen. So wie im Dritten Reich, alle, die mit Hitler da mitgelaufen sind, Heil Hitler, verstehst? Und dann mussten sie entnazifiziert werden. Verstehst? Die müssen sich alle schämen. Und die konnten gar nicht schnell genug ihre Uniform verbrennen und ihre Sachen vergraben. Sie muss sich nicht schämen. Ich muss mich nicht schämen an Jesus Christus, an meinen Heiland. Ich muss mich nicht schämen. Hier, die Götzendiener müssen schamrot werden. Jesaja 45, Vers 16. Sie müssen sich schämen. Aber wir haben das Los aufs Liebste gewonnen. Markus Kapitel 8, Vers 38. Wer sich schämt, meine und meine Worte, da werde ich auch mich schämen, sagt Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass du aufhörst, dich an Jesus zu schämen. Welch Glück ist erlöst, sein Herr, durch dein Blut. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns nicht schämen müssen, gar nichts, an unseren Fehlern nicht, an unseren Schwächen nicht, an unser zu kurz kommen nicht, auf unsere Abstammung nicht, egal aus unserem ganzen Werdegang. Wir sind das, was du aus uns machen wolltest, und das sind wir auch geworden bis jetzt. Und wir werden auch noch weiter auf diesem Weg und weiter marschieren und weitergehen, und du wirst uns weiterentwickeln, Herr Jesus. Oh, ich danke dir. Hilf, dass keine Sünde in unserem Leben ist, dass wir uns so sehen, wie du uns siehst, Herr Jesus. Und dass wir so sind, wie du uns haben möchtest. Und das bist du, Herr. Du bist unser Heiland und unser Erlöser. Nicht die Menschen. Du hast uns erlöst. Halleluja. Und ich preise deine Macht. Die Macht von Golgatha. Amen.